Menschenrechte nachgefragt. Der Interview-Podcast der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Heute mit...
Ja, ich heiße Reza Asghari. Ich bin Hochschullehrer an der TU Braunschweig für die Bereiche Innovation und Entrepreneurship. Und seit einem Jahr bin ich Mitglied des Deutschen Bundestages für die Christdemokratische Union.
Sehr geehrter Herr Professor Asghari, ich freue mich sehr, dass ich heute die Ehre habe, die 100. Podcast-Aufnahme Menschenrechte nachgefragt der Konrad-Adenauer-Stiftung und der politischen Meinung bei Ihnen im Bundestagsbüro aufzunehmen. Es war eine große Freude, als ich das erste Mal gehört habe, dass Sie nachgerückt sind in den Deutschen Bundestag und vor allen Dingen, dass Sie sich sehr stark auch für Menschenrechte und Freiheit, Demokratie in Ihrer alten Heimat Iran einsetzen. Denn wir haben heute nicht nur die 100. Folge, die wir aufnehmen, sondern wir haben auch eine Kontinuität. Wir haben über 10 Folgen zum Thema Menschenrechte im Iran aufgenommen, weil das Thema die letzten 5 Jahre, seit der Podcast gegründet wurde, ist das Thema von großer Wichtigkeit. Und auch die erste Folge, die wir aufgenommen haben, haben wir mit einem Iraner aufgenommen, der Iran verlassen musste, nachdem er inhaftiert worden war aus politischen Gründen bei der Grünen Bewegung 2009. Und Sie haben etwas mit ihm gemeinsam. Sie sind auch aus politischen Gründen inhaftiert worden in Iran und haben das Land dann auch nach ihrer Freilassung verlassen. Was können Sie uns über diese schon 40 Jahre zurücklegende Freilassung und vorherige Inhaftierung erzählen? Was ist in diesem Kontext für Sie heute noch wichtig?
Ja, ich bin ein Kind der iranischen Revolution. Mit 17 Jahren habe ich an den Demonstrationen teilgenommen und nach dem Sieg der Revolution habe ich mich an einer linken Organisation angeschlossen und politisch gearbeitet. Später wurde ich Student. Aber dann wurde ich von Regime zwangsexmatrikuliert und später sogar verhaftet. Diese Haftzeit vom August 83 bis zum März 86 hat mich sehr geprägt. Und bis heutigen Tage, denke ich, sind bestimmte Elemente in meiner Persönlichkeit entstanden, die mich weiter begleiten. Und insgesamt hat diese Zeit einen großen Einfluss auf meine Weiterentwicklung gehabt. Die Flucht war sehr schwierig und über einen sehr abenteuerlichen Weg bin ich erstmal illegal in die Türkei angereist und von Istanbul in die damalige Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik, Ostberlin. Mit Interflug bin ich geflogen und dann von Ostberlin nach Westberlin. Und in der damaligen Zeit hatte ich noch sehr starke sozialistische Vorstellungen. Und die erste Begegnung mit der DDR im August 87 hat wirklich einen großen Riss in mein Denkgebäude hervorgebracht. Die Grenzpolizisten der DDR waren noch unfreundlicher als die Revolutionsgarden in Teheran. Und auf den Straßen Ost-Berlin habe ich merkwürdige Fahrzeuge gesehen, die ich in meinem Leben nie gesehen hatte. Die waren laut, haben gestunken. Der Iran stellte auch Fahrzeuge her, Peikan. Und diese waren nicht so gut wie die westeuropäischen Fahrzeuge wie BMW oder so. Aber die waren viel besser als die deutschen, ostdeutschen Fahrzeuge, Häuser waren heruntergekommen und der Geruch der Kohle war in der Luft, das kannte ich nicht. War das gestunken. Und da bin ich über die Friedrichstraße, das war der Grenzübergang nach West-Berlin gekommen. Die westdeutsche Polizei war ziemlich entspannt und die Autos haben geglänzt. Und Häuser waren schön und dann auf den Terrassen, Balkons standen Blumen und so weiter. An diesem Sommertag 1987 habe ich mir gewünscht, dass West-Berlin sozialistisch wäre. Dann hätten meine Theorien gestimmt. Aber es war ja bekanntlich nicht so, aber das war wirklich gleich der erste Anstoß, um anzufangen nachzudenken, dass doch der Marxismus nicht so ganz richtig funktioniert. Und gut, Gott sei Dank, 2 Jahre später ist die Mauer gefallen. Ich habe diese Wendezeit sehr intensiv erlebt und selber war ich natürlich neugierig zu erfahren, warum dieses System verschwinden musste. Mittlerweile lebte ich in Niedersachsen, also ich habe in West-Berlin einen politischen Asyl beantragt und ich wurde verteilt nach Niedersachsen. Und wo ich wohnte, war nicht weit weg von der Grenze. Deshalb konnte ich immer DDR-Fernsehen anschauen. Und als die Mauer fiel, bin ich extra nach Magdeburg gefahren, um selbst das zu erleben und so weiter. Und obwohl mein Deutsch zu der Zeit nicht so gut war und auf jeden Fall nicht so gut wie heute, trotzdem habe ich sehr viel gelesen und über die Schicksale von Dissidenten in der DDR gelesen. Vor allem hat mich die Biografie von Wolf Biermann sehr beeindruckt. Also jemand, dessen Vater von Nazis ermordet wurde. Und aus der Solidarität zu seinem Vater ist von Westdeutschland nach Ostdeutschland extra auswanderte im Alter von 15 Jahren. Und dann bald merken musste, dass die DDR nicht das bessere Deutschland ist. Und er geriet in die Fänge der Staatssicherheit. Jahrelang wurde er bespitzelt, hat Berufsverbot bekommen. Und als er an einem Konzert in Westdeutschland teilnahm, wurde er ausgebürgert. Also solche Schicksale haben mich sehr beeindruckt und ich habe mich später auch durch eigenes wirtschaftswissenschaftliches Studium sehr viel über Wirtschaftsordnung gelesen und versucht herauszufinden, warum die Zentralverwaltungswirtschaft zum Scheitern verurteilt ist und warum der real existierende Sozialismus nicht funktioniert hat.
Ganz herzlichen Dank für diese sehr persönliche Geschichte, auch einer persönlichen Transformation, kann man ja schon fast sagen, sogar im politischen Sinne. Wann haben Sie zum ersten Mal das Gefühl gehabt, ich bin in Westdeutschland, in der Bundesrepublik Deutschland, tatsächlich in Freiheit, in der Demokratie, hier werden Menschenrechte geachtet, hier funktioniert der Rechtsstaat. Sie haben nämlich bei Ihrer ersten Bundestagsrede, haben Sie ja genau darauf hingewiesen, dass im Vergleich zu Ihrer Heimat, Iran, Sie hier die Freiheit des Wortes haben im Bundestag und sagen können, was Sie sagen möchten. Wann haben Sie das aber zum ersten Mal nach Ihrer Flucht erlebt, dass Sie das so dieses Gefühl hatten, ich bin hier in Westdeutschland und hier ist die Freiheit, hier sind die Menschenrechte, was ich mir wünsche?
Das habe ich eigentlich relativ schnell festgestellt. Das war interessant, damals war der Helmut Kohl der Bundeskanzler und ich sah, dass der Spiegel immer Karikaturen von Helmut Kohl veröffentlicht und dass man so offen und so häufig den Bundeskanzler kritisiert und sogar veräppelt und so. Und den Journalisten nichts passiert und diejenigen, die sich so kritisch äußern, müssen nicht ganz schlimme Konsequenzen daraus ziehen. Also das hat mich beeindruckt. Das fand ich toll, dass in so einem Land man ja kritisieren kann und beleidigen darf man nicht, aber sachliche Kritik auf allen Ebenen kann man ausüben. Das fand ich großartig. Und dann in Talkshows, politische Talkshows, habe ich gesehen, Leute mit völlig gegenteiligen Meinungen trotzdem sachlich miteinander reden, diskutieren, streiten. Und das fand ich großartig natürlich. Das war neu. Und je mehr hier lebte und nach meiner Einbürgerung, wo ich dann ein deutscher Staatsbürger wurde, habe ich diesen Sinn für die deutsche Demokratie viel intensiver gespürt. Und heute, wenn ich unter diesem großen Adler im Plenarsaal sitze, dann kommt bei mir das Gefühl der Dankbarkeit hoch. Und ich muss immer wieder daran denken, dass ich in meiner alten Heimat nicht mal meine Meinung äußern durfte. Und in meiner neuen Heimat ich in der Herzkammer der deutschen Demokratie sitze und die deutsche Politik mitgestalte. Und dann sage ich, wie toll ist Deutschland? Also das Gefühl der Dankbarkeit, der Ehrfurcht, aber auch das Gefühl der Verantwortung, dass man sich einbringen muss, damit Deutschland weiterhin erfolgreich bleibt, damit Deutschland die Herausforderungen, vor denen es steht, bewerkstelligen kann.
Vielen Dank. Sie sind Professor, iranstämmig, und wir haben in Deutschland zum Glück aus deutscher Perspektive Hunderttausende von Menschen mit iranischen Wurzeln. Die meisten davon sind sehr, sehr gut ausgebildet, haben sehr, sehr gute Berufe ergriffen. Weltweit gibt es sogar schätzungsweise 7 Millionen Iranstämmige, die ins Exil und in die Diaspora gegangen sind. Und die meisten davon haben diese beruflichen Qualifikationen, aber viele davon engagieren sich auch für die Demokratie und auch noch für die, sagen wir mal, Wiedererlangung der Freiheit in ihrer Heimat Iran. Und ich habe sie das letzte Mal bei einer Rede vor dem Deutschen Reichstag oder Deutschen Bundestag erlebt. Da war ein iranischer Gast, der von tausenden Iranern oder Deutsch-Iranern bejubelt und gefeiert wurde. Und da habe ich überlegt, wie kann es eigentlich sein, dass 47 Jahre nach der Revolution in Iran, seitdem die Diktatur etabliert ist, dass so viele begeisterte Menschen in Berlin auf die Straße gehen, um die Menschen in ihrer Heimat, in Iran zu unterstützen, für Menschenrechte, für Freiheit, für Demokratie in ihrer Heimat einzutreten. Das hatten wir schon vor 4 Jahren bei den Frau-Leben-Freiheit-Protesten im Iran mit 80.000 Menschen, die durch Berlin gezogen sind. Und weltweit waren diese riesigen Demonstrationen. Wie kommt es, dass das iranische Exil so motiviert ist, so euphorisch sogar den Gast, den hohen Gast aus Amerika, der als Hoffnung behandelt wird, wie Isabel Shayani im deutschen Fernsehen gesagt hat? Wieso wird Reza Pahlavi aktuell von weiten Teilen des iranischen Exils so gefeiert?
Ja, es hat auch damit zu tun, dass die junge Generation, die die Repression des Regimes erlebt hat, die Unterdrückung und fast Vernichtung dessen Landes durch das Mullah-Regime erlebt hat, sich die Zustände unterm Schah ersehnt. Die junge Generation erfährt durch ihre Eltern oder sogar Großeltern, wie gut vor allem wirtschaftlich den Menschen damals ging. Wie gesagt, ich habe selber gegen den Schah als Schüler demonstriert, und aus heutiger Sicht war das ein großer Fehler. Vielleicht der größte politische Fehler meines Lebens. Was allerdings im historischen Kontext betrachtet vielleicht einigermaßen damals nachvollziehbar gewesen ist, aber aus heutiger Sicht auf keinen Fall. Das ist richtig, dass es Defizite hinsichtlich der Demokratie im alten System gab. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass die Pahlavis einen enormen Beitrag zur Modernisierung des Irans geleistet haben. Man muss gucken, welchen Iran haben Pahlavis erhalten und in welchem Zustand der Iran sich befand, als Schah den Iran verließ, Januar 79. Und dieser Fortschritt in dieser Zeit, das sind circa 50 Jahre, ist enorm gewesen. Also Reza Schah, also der Vater vom Schah, der die Pahlavi-Dynastie gegründete, Anfang des 20. Jahrhunderts, hat nur 16 Jahre regiert, und innerhalb von 16 Jahren hatte er den Grundstein für die Modernisierung des Irans gelegt, hat ein modernes Bildungssystem eingeführt. Bis dato gab es keine säkulare Schule im Iran. Jeder, der schreiben und lesen lernen wollte, musste zur Koranschule. Also die Mullahs haben sozusagen das Bildungswesen dominiert und Analphabetismus lag bei 90%. Also moderne Schulen wurden gegründet, ein Bildungsministerium wurde gegründet. Bis dato gab es keine Justiz. Ein Justizministerium wurde gegründet. Der Iran hatte keine Armee. Eine moderne Armee wurde gegründet. Die Menschen hatten nicht mal einen Personalausweis. Die Menschen hatten keinen Nachnamen. Man hat gesagt, Ali, der Sohn von Hussein. Und zum ersten Mal hat man, wie gesagt, Personalausweise ausgestellt für alle Bürger und jeder musste zum ersten Mal einen Nachnamen wählen. Okay. Und dann in der Zeit vom Schah hat der Iran so einen wirtschaftlichen Aufschwung erlebt. Okay. Das ist sehr interessant. In den 60er Jahren bis bald in die Mitte der 70er Jahre betrug die Inflation bei 1%. Es gab fast 0% Arbeitslosigkeit. Und die iranische Währung Rial war so stabil, dass 1974 der Internationale Währungsfonds zum ersten Mal die Währung eines Schwellenlandes in seinen Währungskorb aufgenommen und das war der iranische Rial. Das heißt, neben Deutschmark, US-Dollar, japanische Yen, dann auch der iranische Rial war im Währungsfonds des internationalen Währungskorb des Internationalen Währungsfonds. Ich erinnere mich, dass ich in der Schule immer eine kostenlose Mahlzeit bekam. Okay. Und mein Gymnasium war sehr gut ausgestattet mit Laboren und so weiter und so fort. Die Schah hatte in den 60ern und 70ern eine Vielzahl von Top-Universitäten gegründet. Die Bildung war auf allen Ebenen kostenlos. Der Schah hatte die modernste technische Universität im gesamten Nahen Osten, Teheran, gegründet. Die Universität, die heute als Sharif-Universität bekannt ist. Aber in allen Großstädten hat man wirklich Universitäten gegründet, die auch eine internationale Reputation hatten. In Shiraz, in Isfahan, Tabriz, Mashhad, in Kermanshah, in Ahvaz. Alle diese Universitäten waren sehr, sehr erfolgreich und vor allen Dingen wissenschaftlich sehr hoch angesehen. Seit knapp 50 Jahren herrscht das Mollah-Regime und in den letzten 50 Jahren hat das Regime es nicht geschafft, eine einzige Universität zu gründen, die die Qualität der Universitäten in der Schahzeit hatten. Und der Sturz der iranischen Währung ist ein Indikator, wie die iranische Wirtschaft letzten Endes in den letzten Jahrzehnten immer in einem freien Fall gewesen ist. Zu Schah-Zeit war der Wechselkurs zwischen Dollar und Rial fast immer konstant. Ein Dollar kostete 70 Rial, heute kostet er ein Dollar 1.600.000 Rial. Also anhand nur dieses Indikators können wir sehen, wie schlecht der Wirtschaft geht. Und natürlich dann ist die junge Generation enorm davon betroffen. Die junge Generation hat keine Zukunft, die junge Generation hat keine Perspektive. Wenn jemand zu Schahzeit sein Studium beendete, dann bekam sofort natürlich einen gut bezahlten Job, konnte in wenigen Jahren sich eine Wohnung leisten, einen Paycan kaufen, ein iranisches Fahrzeug. Und man spürte, dass vom Jahr zu Jahr den Menschen wirtschaftlich besser geht. Heute schließen junge Menschen ihre Studien mit guten Noten ab, aber dann gibt es keinen Job. Und wenn man einen Job hat, kann man mit dem Gehalt nicht mal über die Runden kommen und ist man weiterhin von den Eltern abhängig. Und deshalb sind ja auch so viele abgehauen. Dann, wenn man protestiert, dann wird man verhaftet, wird ermordet und so weiter. Diese absolute Hoffnungslosigkeit hat dazu geführt, dass A, junge Generation sich immer mehr zu Wehr setzte. Und nachdem die Frau-Leben-Freiheit-Bewegung so massiv unterdrückt wurde, hat man festgestellt, dass innerhalb des Systems können wir keine Veränderung herbeiführen. Im Grunde genommen, Frau-Leben-Freiheit war der letzte Versuch, innerhalb des Systems eine Reform zu bewirken, weil damals der Hauptslogan nicht der Sturz des Regimes war, sondern wirklich Freiheit, vor allem Freiheit für die Frauen und dass die Kopftuchpflicht abgeschafft wird. Also die Forderungen waren nicht so radikal, als sie heute sind oder beziehungsweise im Januar dieses Jahres waren. 16 Jahre davor, bei der Grünen-Bewegung, wollte man sogar Mousavi unterstützen, der Premierminister aus der Khomeini-Zeit. Nicht? Auch diese Reformbewegung wurde brutal niedergeschlagen. Schon damals hat das Regime über 20.000 demonstrierenden Menschen verhaftet und mehrere hundert Leute auf der Straße erschossen. Und das hat dazu geführt, dass man nach einer radikalen Lösung gesucht hat. Und dadurch ist der Sohn des Schah halt die Person, von der man hofft, dass man dann eine disruptive Veränderung herbeiführen kann, einen radikalen Wechsel herbeiführen kann. Da trägt sicherlich die Westorientierung von Reza Pahlavi auch eine sehr wichtige Rolle. Die junge Generation ist pro-westlich, hat die Schnauze voll von islamischen Propaganda, von Anti-Amerikanismus, von Antisemitismus. Und es ist ja interessant zu sehen, dass bei der Demonstration von jungen Menschen hier in Europa amerikanische und israelische Fahnen mitgetragen werden. Okay. Das heißt, die 50-jährige Propaganda des Regimes gegen die USA und gegen Israel hat das Gegenteil bewirkt. Nicht? Und ich bin auch froh darüber, dass dem Regime nicht gelungen ist, seine Kultur durchzusetzen.
Sie haben schon die große Gewalt des Regimes, der Repressivorgane des Regimes gegen friedliche Demonstranten angesprochen in den letzten Jahrzehnten bei der Grünen-Bewegung, bei der Frau-Leben-Freiheit-Bewegung und auch bei der jüngsten Protestwelle in diesem Jahr. Zehntausende Menschen sollen an zwei Tagen ermordet worden sein von diesen Milizen, muss man ja schon sagen. Und leider, das habe ich heute auch in Social Media gelesen, weil jetzt nach wochenlanger Internetsperre kommen ja immer mehr Nachrichten auch aus Iran heraus zu uns, auch zu den Menschenrechtlern. Und wir bekommen viele Nachrichten jetzt über Todesurteile und die kommen aus Isfahan und leider musste ich heute lesen, dass ein 22-jähriger Musiker, Rap-Musiker, Mehnam Nawab Sahavi aus Isfahan zum Tode verurteilt wurde. Und da gibt es jetzt Kampagnen, Stop Executions in Iran, Be The Voice und andere Kampagnen, um für seine Begnadigung einzutreten. Darauf möchte ich Sie sehr gerne ansprechen, weil wir haben ja auch den Fall noch erinnerlich von vor knapp zwei Jahren, dass ein Deutsch-Iraner Jamshid Chamat ermordet wurde vom Regime, obwohl sich sogar der Bundeskanzler, heutige Bundeskanzler Friedrich Merz, für ihn eingesetzt hat, Patenschaft für Jamshid Chamat übernommen hat und trotzdem wurde er zum Tode verurteilt als Deutsch-Iraner und hingerichtet. Was können wir tun als deutsche Freunde eines freien, demokratischen Irans, dass diese Hinrichtungswelle so nicht weitergeht, dass nicht weiterhin Zehntausende junge Menschen sterben müssen?
Wir haben mit einem Regime zu tun, das auf die internationalen Proteste überhaupt nicht reagiert. Wir haben ein Regime zu tun, dessen Brutalität, und dessen Bösheit das Vorstellungsvermögen vieler Menschen in Europa übersteigt. Also man kann sich nicht vorstellen, dass ein Regime die friedlich protestierenden Demonstranten mit Maschinengewehr erschießt und im Nachhinein diejenigen, die verletzt wurden und in Krankenhäuser gegangen sind, aus den Krankenhäusern rausholt und sofort sogar die Krankenschwester, die sich mit den Patienten solidarisieren, werden festgenommen, vergewaltigt, ermordet. Ärzte, die solche Patienten behandelt haben, werden gefoltert. Und wir müssen natürlich solche Fälle bekannt geben. Wir sollen uns selbstverständlich uns mit diesen Menschen solidarisieren. Und es tut mir sehr weh, wenn ich immer von solchen Hinrichtungen erfahre oder von solchen reaktionären, schrecklichen Urteilen erfahre. Aber am Ende müssen wir auch nüchtern feststellen, dass wir nur mit Protestbriefen und nur mit verbalen Kritik dieses Verbrechen nicht beenden können. Das Regime muss weg. Spätestens nach der Frau-Leben-Freiheit war es mir klar, dass das Regime weg muss. Das Regime ist nicht reformierbar. Das Regime besitzt nicht die Mindestrationalität, um mit ihm zu verhandeln. Und deshalb bin ich übrigens ein Nebensatz. Ich bin sehr skeptisch, ob dieser Deal von Donald Trump mit dem Iran überhaupt halten wird. Für ein Regime, das in wenigen Tagen über 30.000 eigene Leute ermordet, in einer schrecklichen Art und Weise, kann man keine Vertragstreue erwarten. Hitler hatte auch im März 1933 mit Chamberlain einen Friedensvertrag abgeschlossen und hat versprochen, ja, ich will nur die Sudeten durch haben und dann wird es in Europa Ruhe geben. Und Chamberlain hat in London verkündet, der Krieg ist gebannt und dann
1938.
Aber dann ein Jahr später wurde Polen überfallen. Also mit so einem System ist wirklich naiv, wenn man erwartet, dass man wirklich Friedensverträge abschließen kann. Das ist Appeasement-Politik. Und das würde im Falle des Irans, des islamischen Regimes im Iran, uns nicht weiterbringen. Ja, die Menschenrechtsverletzung ist eklatant, ist schrecklich. Und ich leiste meinen bescheidenen Beitrag dazu, dass wir die Öffentlichkeit immer mehr über die schreckliche Menschenrechtslage im Iran zu informieren. Ich habe neulich mit der Bahá'í-Gemeinschaft im Parlament eine Veranstaltung gemacht und eine junge Bahá'í-Frau, die neulich aus Isfahan geflohen ist, war bei der Veranstaltung und hat vom Schicksal ihrer Familie berichtet. Und ich war sehr berührt, weil ich dann erfuhr, dass sein Onkel mein bester Schulfreund war und ihre Oma meine Lehrerin war. Nicht? Und ja, es ist schrecklich. Und daher ist eine Aufgabe für die Menschen in der zivilisierten Welt, sich mit den Menschen im Iran zu solidarisieren. Aber am Ende ist die Politik gefordert, hier die Rahmenbedingungen so zu setzen, dass wir mittel- und langfristig dieses Regime letzten Endes loswerden.
Vielen Dank. Deutschland bzw. die Europäische Union hat seit 15 Jahren Menschenrechtssanktionen gegen Verantwortliche von Ermordungen und unrechtsstaatlichen Verhaltensweisen. Seit kurzem sind auch die Revolutionsgarden auf die Terrorliste der EU gesetzt worden und sie wurden ja 1983 auch von den Revolutionsgarden verhaftet. Die Revolutionsgarden waren jetzt auch an der Ermordung von Zehntausenden von jungen Menschen im Januar beteiligt. Und als nach diesen Massakern im Januar der Bundestag über dieses Thema gesprochen hat, da haben sie nicht nur eine Rede gehalten, sondern auch Jürgen Hart von der CDU hat eine Rede gehalten und es ging um das Thema Abschiebung. Und er hat sehr ausdrücklich gesagt, dass die Regimebüttel aus Deutschland sofort abgeschoben werden müssen. Also die Leute, die für das Regime in Deutschland agieren, die hier Exilmenschen unter Druck setzen, die Diaspora unterwandern, transnationale Repression ausüben, Menschen bedrängen und verschleppen, entführen und töten. Wir haben in Deutschland, in Berlin, ja auch Tötungen gehabt von Oppositionellen. Yeah. Die Mykonos-Morde sind in die Geschichte eingegangen, weil selbst der damalige Staatspräsident Rafsanjani verurteilt wurde, dass er beteiligt war. Vor einem deutschen Gericht wurde das durchgesetzt. Wie bewerten Sie das, dass auch die Europäische Union in der Iran-Politik sehr, sehr offen Kritik an dem Regime übt, was ja nicht immer der Fall war? Gibt es da durchaus jetzt auch aus Ihrer Perspektive, Sie haben Amerika und den Deal von Trump etwas kritischer bewertet, sehen Sie, dass es qualitativ tatsächlich auch viel mehr Engagement Europas für die Menschen im Iran geben wird?
Ich gehe davon aus und ich begrüße natürlich, dass die Europäische Union die Revolutionsgarden auf die Terrorliste gesetzt hat. Das ist eine Forderung der iranischen Opposition in den letzten fast 20 Jahren gewesen. Und Europa hat immer gezögert, diesen Schritt zu tun. Und ich bin natürlich auch Herrn Wadephul sehr dankbar dafür, dass er die Initiative ergriff, seine Amtskollegen in Italien und Spanien auch davon überzeugt hat, diesem Beschluss zuzustimmen. Das war ein großer, wichtiger Schritt, aber wir müssen weiter in dieser Richtung gehen. Wir dürfen nicht vergessen, dass der Iran sehr starke Netzwerke in Europa hat und gerade hier in Deutschland, in Berlin. Das islamische Regime fühlt sich berufen, den Staat Israel zu vernichten und ist der Erzfeind des Judentums. Deshalb organisieren sie die Terroreinheiten, die Anschläge gegen jüdische Einrichtungen ausüben und dort rekrutieren nicht nur von regimetreuen Iranern, sondern auch von anderen islamisch-arabischen Ländern. Da müssen wir wirklich sehr wachsam sein, um die Aktivitäten der Angehörigen, der Vertretungen des Iran hier in Europa beobachten, auch die Personen, die eine Zuneigung zum Regime haben. Gerade letzte Woche kam ein Bericht vom BND raus, wo man festgestellt hat, dass der Iran neben China und Russland zu den aktivsten Spionageländern in Deutschland gehört. Sollte der Iran in einem Bereich perfekt funktionieren, perfekt arbeiten, das ist im Bereich der Repression, Sicherheit, Unterdrückung, Spionage. Also die Macht der Revolutionsgarden ist enorm. Nicht mal die SS war so kompliziert und umfangreich strukturiert wie die Revolutionsgarden. Also die Revolutionsgarden ist nicht nur halt eine ideologisch geprägte Armee wie SS, sondern auch Inlandsgeheimdienst, Gestapo ist drin, Auslandsgeheimdienst ist drin, die gesamte Überwachung der Atomtechnologie ist da angedockt, eine Vielzahl von großen Industrieunternehmen, die vor allen Dingen Militärgüter herstellen, sind dort angedockt. Und dann ist an Revolutionsgarden auch eine Milizorganisation, Basij, angedockt. Also die Macht der Revolutionsgarden enorm. Auch Raketenprogramm läuft unter Aufsicht und Leitung der Revolutionsgarden. Und heute wird der Iran im Grunde genommen von zwei Generälen der Revolutionsgarden geführt. Okay, General Solrad und General Wahidi. Okay. Der Sohn von Khamenei ist so verletzt, dass er nicht in der Lage ist, seine Amtsgeschäfte auszuführen. Der Präsident Pezeshkian hat nichts zu sagen. Okay. Er ist eine Randfigur. Und Gul Ghalibaf durfte die Verhandlungen führen. Aber am Ende, da sind diese zwei Generäle, wobei Ghalibaf selbst auch ein ehemaliger General ist. Ja, der jetzige Präsident ist. Scheinparlaments, weil wir im Iran eigentlich kein echtes Parlament haben. Also, und daher ist sehr angebracht, dass Europa die Aktivitäten, weitere Aktivitäten der Revolutionsgarden, die jetzt nicht mehr offiziell stattfinden, beobachten.
Wir haben schon über die hohe Anzahl von Menschen gesprochen, die Iran verlassen mussten in den letzten 47 Jahren und dass damit ja auch der Brain Drain verbunden ist.
Ja, ja.
Das fällt sofort auf, weil man ja relativ wenige kulturelle, intellektuelle Stimmen tatsächlich aus Teheran, aus Shiraz, aus Isfahan und so weiter hört. Und wenn die Menschen dort noch weiter zu einer intellektuellen, akademischen Elite gehören, dann dürfen sie meistens nicht im Land publizieren, im Land keine Filme drehen, veröffentlichen. Jemand, mit dem wir auch in Kontakt stehen, ist der Autor Amir Hassan Çeheltan. Und er hat vor kurzem einen Bericht über die aktuelle Situation der Intellektuellen in Iran im Spiegel publiziert. Und ich würde Sie gerne darauf ansprechen und deshalb ein kurzes Zitat aus diesem Essay, Spiegel-Essay, mit Ihnen besprechen. Ich zitiere einmal: Die gesamte intellektuelle Elite des Landes schweigt. Zu viele von uns wurden entweder marginalisiert, isoliert oder sogar inhaftiert. Der Hinrichtungsapparat läuft. Die Unsicherheit frisst sich in die Köpfe. Am Ende bleibt das Bild einer leidenden Nation. Zitat Ende. Wenn man Herrn Çeheltan hört und wenn man ihn kennt, dann weiß man, dass er eigentlich jemand ist, der sehr gerne schreibt. Er schreibt aber in seinen letzten Essays nach diesen brutalen Massakern in seiner Heimat, dass er nicht mehr schreiben kann. Er hat seinen Roman unterbrochen. Und ich wollte Sie fragen, weil Sie auch bestimmt viel Kontakt mit Menschen in Iran haben, dieses leidende Volk, wird das den Wandel am Ende doch erzwingen? Weil wie lange kann so ein brutales Regime 90% der Menschen, die das Regime ablehnen und jetzt sogar verstummen, als Autoren nicht mehr schreiben, wie lange kann so ein brutales Regime überhaupt noch an der Macht bleiben?
Oh, eine wichtige und schöne Frage. Ich beobachte natürlich die Entwicklung im Iran seit Jahrzehnten. Nie ist das Regime inhaltlich so schwach gewesen, wie heute das der Fall ist. Das Regime verfügt über einen sehr geringen Rückhalt bei der Bevölkerung. Wenn ich zurückdenke, in den 80er Jahren haben die Menschen für Khomeini gejubelt. Eins dürfen wir nicht vergessen. Ayatollah Khomeini kam nicht mit einem Raumschiff vom Mars nach Teheran. Damals sind 1 Million Menschen zum Flughafen von Teheran gegangen, um ihn zu empfangen, als er von Paris nach Teheran kam. Und Teheran hatte damals nur 4 Millionen Einwohner. Also das ist ein historischer Fehler des iranischen Volkes. Und es freut mich, dass weite Teile der Bevölkerung diese Entwicklung reflektiert hat und vor allem die jungen Menschen sich geistig befreit haben und festgestellt haben, dass die Revolution ein sehr destruktives Ereignis gewesen ist. Ich glaube, dass es wirklich nur eine Frage der Zeit ist. Der Iran ist ein Pulverfass. Obwohl das Regime so brutal die Menschen unterdrückt, obwohl die Andersdenkenden systematisch verfolgt werden, obwohl die Intellektuelle schrecklich verfolgt werden. Chiltern hat sich eigentlich diplomatisch geäußert, weil er im Iran lebt. Okay. Die Liste der ermordeten Intellektuellen ist sehr lang. Okay. Und das Regime ist so böse, dass viele Morde nicht offiziell, also kein Verfahren und keine Hinrichtung, sondern ein vermeintlicher Dieb überfällt einfach einen Intellektuellen und ermordet ihn. Und man findet diesen Dieb nicht, angeblichen Dieb, obwohl von der Professionalität gut erkennbar ist, dass die Revolutionsgarden dahinter stecken. Und das weiß jeder Intellektueller. Vor 3 Jahren wurde einer der besten Filmregisseure des Irans, dessen Fan ich war und bin, in seinem Haus mit einem Messer ermordet. Er und seine Frau, Mehrjui, war ein brillanter Intellektueller, der in Amerika Philosophie studiert hatte und seine Filme immer zum Nachdenken die Zuschauer gebracht haben, internationale Preise gewonnen und so weiter und so fort. Er hat die neue Welle im iranischen Kino gegründet, nicht? Im Alter von 75 oder so, in seinem Haus schrecklich ermordet, mit seiner Frau. Okay? Das ist einer von vielen anderen Schriftsteller, die auch in den 90er Jahren, nicht, dass man systematisch Schriftsteller gekidnappt, ermordet und einfach am Straßenrand die Leiche rausgeworfen hat. Und das ist, ja, wir wissen nicht, irgendein Verbrecher muss das gemacht haben. Das ist die Lage und das führt dazu, dass in der Tat die Intellektuellen innerhalb des Irans sich nicht zu Wort melden oder wenn sie was schreiben, publizieren sie nicht. Auf der anderen Seite, es gibt viele Intellektuelle, die im Ausland, im Exil leben und sind sehr aktiv und passiert sehr viel, auch in Deutschland. Und ich bin mir sicher, nachdem das politische System geändert wird, nachdem das islamische Regime abgeschafft wird, wird der Iran so eine kulturelle Blüte erleben. Und ich bin fest davon überzeugt, dass dieses Regime verschwinden wird. Und das ist wirklich die Frage der Zeit. Die größte Feind des Regimes sind weder Amerikaner noch Israelis. Der größte Feind, von dem das Regime die meiste Angst hat, ist die eigene Bevölkerung. Deshalb hat man während des Krieges mit Israel und Amerika in allen Straßen Teherans und Großstädten Straßenkontrollen eingerichtet. Nicht, weil man Spionen verhaften wollte, sondern um das Volk einzuschüchtern. Man hat regelmäßig über die Handys drohende SMS geschickt. Wenn ihr auf die Straße kommt, dann seid ihr Spione von Israel und wir werden euch hinrichten. So klar und offen. Im Fernsehen sind die vermummte Revolutionsgarden erschienen und haben die Eltern gewarnt und gesagt, wenn ihr zulässt, dass eure Kinder auf die Straße kommen, dann machen wir einen kurzen Prozess mit denen. Das ist so ein Regime, das ganz klar und unverblümt sagt, wir herrschen hier mit Gewalt. Und jeder weiß, dass man erstmal abwarten muss. Okay? Und der Widerstand wird in den Häusern, in den Wohnungen organisiert. Und hinter den Türen reden alle darüber. Vom Ausland ausgestrahlten Fernsehsendungen werden gesehen. Und die Nachrichten, die vom Ausland ausgestrahlt wird, wird angehört und angeguckt. Kein Mensch vertraut den offiziellen Medien. Und Gott sei Dank spielen die sozialen Medien eine sehr, sehr große Rolle. Auch Internet ist ein großer Feind des Regimes. deshalb bei Unruhen sofort wird Internet abgeschaltet. Die haben Angst, dass die Menschen Informationen bekommen, dass die Menschen sich vernetzen. Aber die Menschen finden ihre Wege, um das zu organisieren. Heute traut sich kein Mullah mit einer religiösen Kleidung auf der Straße zu gehen, es sei denn, dass er mehrere Bodyguards hat. Mitglieder der Revolutionsgarden trauen sich nicht in der Öffentlichkeit, sich zu erkennen geben, dass sie zu den Revolutionsgarden gehören. Also das Regime befindet sich im Rückzug. Das Regime hat faktisch einige Gesetze selbst außer Kraft gesetzt, zum Beispiel die Kopftuchpflicht, obwohl es im Iran strafbar ist, wenn die Frauen ohne Kopftuch auf die Straße kommen oder die laufen Frauen überall ohne Kopftuch. Und das Regime hat gesehen, dass es diesen Krieg verloren hat gegen die iranischen Frauen, die so mutig sind und bereit sind, für ihre Freiheit sogar ihr Leben zu lassen. Also die iranischen Frauen haben die Revolutionsgarden zurückgedrängt.
Ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Professor Asrari, dass Sie die 100. Folge im Podcast Menschenrechte nachgefragt mit Ihren sehr, sehr spannenden Erlebnissen und Perspektiven auf ein Land, was tief erschüttert ist, in einer tiefen Krise ist, was aber eine wunderbare Bevölkerung hat von 90 Millionen Menschen, dass Sie zu diesem schwierigen Thema, für Sie persönlich auch schwierigen Thema, heute so ein tolles Interview gegeben haben. Ich danke Ihnen sehr für diese sehr würdige 100. Podcast-Folge mit Ihrer Expertise zum Thema Menschenrechte und Demokratie in Iran. Herzlichen Dank.
Vielen Dank für das Interview.
Die politische Meinung. Neutral geht gar nicht. Ein Audio-Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung.